Hallo, herzlich willkommen zur 6. Episode unseres Podcasts vom Berg.
Hallo!
Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, wie die Himmelsscheibe von Nebra gefunden wurde, wie alt sie ist und was die Untersuchung ihrer Materialien erbracht hat. Insbesondere, woher diese Materialien kamen. Jetzt wollen wir uns damit befassen, was die Scheibe eigentlich zeigt und wofür sie gedient haben könnte. Ja, was zeigt die Scheibe eigentlich?
Ja, so ein paar Monde und vielleicht eine Sonne oder ein Vollmond.
Und so viele kleine Punkte.
Vielleicht Sterne.
Genau, da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber spekuliert. Sterne, eine Mondsichel, eine Sonne oder Vollmond und so Bögen. Die Sterne sind sehr gleichmäßig verteilt.
Bis auf an einem Punkt, da sind viele Sterne auf einem Haufen.
Genau, sieben Sterne auf einem Haufen, ganz genau. Da hat man sich schon sehr früh überlegt, was das denn sein könnte.
Ja, also das ist, glaube ich, soll ein Sternhaufen darstellen, und zwar die Plejaden.
Die Plejaden, das war auch direkt eine Spekulation der Forscher. Die Plejaden sind ein Sternhaufen am Himmel, ein offener Sternhaufen. Da stehen die Sterne so locker zusammen. Und den hat man schon in der Antike beobachtet. Der ist schon sehr lange bekannt. Da gibt es lauter mystische Geschichten drüber, dass das irgendwelche Göttergestalten sind, die an den Himmel gesetzt wurden und ab und zu wiederkommen. Also gibt es ganz verschiedene Erzählungen drüber. Der ist deshalb so berühmt und schon so lange bekannt, weil man ihn eben auch mit bloßem Auge beobachten kann am Himmel. Also da sind vielleicht die Plejaden gezeigt auf der Himmelsscheibe. Und dann ist da die Sonne oder der Vollmond und eine Mondsichel. Das sind die Elemente, die schon von Anfang an da waren auf der Himmelsscheibe, die also sozusagen in einem ersten Fertigungsschritt der Himmelsscheibe angebracht wurden. Die anderen wurden nachträglich hinzugefügt. Woher kann man das denn wissen, dass die nachträglich da drauf kamen?
Ich weiß nicht, vielleicht sind die anders festgemacht.
Oder mit dieser Methode, die wir letztes Mal besprochen haben, mit den, Kohlenstoff-Dingens.
Die Datierungsmethode, ne?
C14? Ja, vielleicht.
Nun sind die ja alle aus Gold.
Und vielleicht auch aus dem gleichen Gold. Also es kann ja sein, dass das Gold gleich alt ist, nur dass es eben verschieden...
Aber kann man Gold mit C14 datieren?
Nein,
nee,
kann man nicht.
Aber das, was da dran klebt, okay, da klebt jetzt wahrscheinlich in einem das Gleiche dran, aber...
Klebt dann allem irgendwie der Dreck, die Erde, als man es aus der Erde geholt hat. Das haben dann die Raubgräber abgescheuert. Ja, eigentlich klebte da nicht mehr viel an der Scheibe. Also eine Datierung der Scheibe war ja auch nur über diese Beifunde möglich. Man kann da eigentlich an den Elementen der Scheibe nichts datieren über physikalische Datierungsmethoden. Was man machen kann, ist, man kann schauen, wie ist denn die Goldzusammensetzung. Da hat man in der Tat festgestellt, dass all diese Elemente, über die wir gerade gesprochen haben, also die Sterne, dann dieser ganze Kreis und die Mondsichel, die gleiche, also dieselbe Zusammensetzung aufweisen am Gold, und die anderen Bögen haben eine andere Zusammensetzung. Das ist schon mal interessant. Man sieht aber, wenn man jetzt die Scheibe ganz, ganz genau anguckt,
dann sieht man auf der einen Seite gegenüber von dem einen Bogen an der Seite so eine Linie, die sozusagen den Umriss von vielleicht so einem Bogen zeigen könnte.
Zweiten Bogen, der vielleicht
genau,
mal da gewesen
genau,
ist.
Genau, der dann irgendwann abgefallen ist oder so.
Und man sieht ganz in der Nähe dieses zweiten Bogens noch was.
So zwei Sterne, die so übereinander gehen.
Eine Art Doppelstern.
Ja.
Das kann man jetzt auf diesem Bild nicht so genau sehen, aber das ist kein... Das sind keine zwei Sterne, sondern da wurde ein kleiner Goldstern rausgemacht und ein Stück nach innen versetzt, um Platz zu schaffen für den Bogen.
Ja.
Ah, und da merkt man dann, der Bogen wurde später draufgesetzt als die Sterne, weil sonst hätte man ja wahrscheinlich nicht da dann einen Stern hingemacht.
Genau so sieht es aus. So könnte das gewesen sein. Das ist eine Vermutung. Jetzt sieht man auch noch etwas anderes, wenn man sich diese Barke, diesen Halbkreis am unteren Rand genauer anschaut. Da muss man aber sehr, sehr, sehr genau hinschauen.
Da sind so Rillen drin.
Da sind so ganz feine, du meinst diese Rillen, ja, ne? Ja, die so in der Richtung der Barke gehen. Ja, das stimmt. Aber da ist noch was. Da sind sowieso ganz feine... Ja.
Am Rand.
Fiederungen am Rand. Wie so ganz leichte Strahlen, die von dieser Barke ausgehen, in den Hintergrund geritzt. Und wenn man jetzt noch genauer hinschauen könnte, was wir hier nicht so ganz können, sieht man, es gibt einen Stern, der ganz in der Nähe der Himmelsbarke ist. Jetzt habe ich schon gesagt, dass es eine Himmelsbarke ist. Egal, also ganz in der Nähe von dieser Himmelsbarke. Da wurde die Himmelsbarke so ein bisschen reingequetscht. Also es wurde eine Stelle gesucht, wo man die gerade so anbringen kann, dass man keinen Stern versetzen muss. Aber für diesen einen Stern, der so in der Nähe der Himmelsbarke ist, also es gibt eigentlich zwei Sterne, die in der Nähe sind, entweder ist es der oder der. Wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man, dass diese Fiederung an der Stelle etwas verkürzt wurde, um an der Stelle den Stern nicht zu beschädigen. Das sieht also auch so aus, als ob der Stern schon da gewesen ist und man diesen Himmelsbarkenbogen nachträglich reingequetscht hat. Jetzt ist es vielleicht noch ganz interessant, sich diese Technik anzuschauen, mit der das Gold auf die Scheibe gebracht wurde. Denn das wurde ja nicht aufgeklebt oder so. Man hat stattdessen die sogenannte Tauschiertechnik angewendet. Das hat nichts mit Tauschen zu tun. Ich habe am Anfang gedacht, das klang so nach Austauschen. Aber das ist von einem arabischen Wort abgeleitet. Und Tauschieren bedeutet, man schlägt mit einem Werkzeug wie so kleine Rillen in das Bronzematerial.
Das macht Sinn, weil zum Beispiel als der Stern versetzt wurde, da sah man dann ja auch noch so die Umrisse von dem frühere Platz des Sterns,
genau,
sozusagen. Also
ist man schlägt also eine Rille in das Metall und dann schiebt man das andere Metall, was man einsetzen möchte, in dem Fall das Gold, so drüber und dann hämmert man den Rand des ursprünglichen Metalls, den man wie so ein Wulst aufgeschoben hat, wieder zurück und macht es schön glatt.
Das heißt, man klemmt das sozusagen ein.
Man klemmt es sozusagen an, genau. Ich glaube, das ist eine ganz gute Formulierung. Und da kann es eben auch passieren, dass man diesen Wulst, diese Tauschierrinne, nicht ganz so schön glatt gehämmert kriegt. Oder dass der, wenn man da eben einen Stern wieder raushämmert, wie das hier links passiert ist, dass dann diese Tauschierrinne auch später noch sichtbar bleibt. Jetzt hat man sich insgesamt diese Scheibe mal angeschaut und alle einzelnen Sterne und ihre Tauschierinnen, wie gut die angebracht sind. Und hat festgestellt, die Sterne im oberen Teil der Scheibe sind eigentlich ein bisschen ungeschickter angebracht als weiter unten. So dass man das Gefühl hat, der Schmied hat oben angefangen, hat noch so ein paar Anfängerfehler gemacht und ist immer besser geworden, je mehr er von diesen, ich glaube, 32 Sternen aufgebracht hat. Aber bei dem Stern, der versetzt wurde, da ist der Tauschierwulst wieder gut zu sehen. Auch eine Überlegung, dass das vielleicht deutlich später passiert ist, durch einen anderen Schmied, der wieder die gleichen Anfängerfehler gemacht hat wie der andere. Es ist natürlich so ein bisschen Spekulation, ne? Aber insgesamt klingt es ganz plausibel. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war eigentlich, dass man wahrscheinlich 3 Schmiede hatte, die zu unterschiedlichen Zeiten nacheinander an der Scheibe gearbeitet haben. Der ursprüngliche Schmied, der die Sterne und den Vollmond, als Vollmond interpretiert man heute diesen großen runden Kreis, und die Mondsichel aufgebracht hat. Und dieser Schmied ist im Laufe seiner Arbeit an den Sternen immer besser geworden und hat insgesamt eine hochpräzise, kunstvolle Arbeit abgeliefert. Etwas später wurden dann wohl die Bögen rechts und links, der linke Bogen ist heute verschwunden, aber die Bögen rechts und links aufgebracht von einem Schmied, der etwas weniger geschickt war. Und später wurde noch die Himmelsbarke am unteren Rand reingequetscht von einem Schmied, der auch nicht ganz so schön und präzise gearbeitet hat wie der allererste Schmied, der ja auch am meisten Übung hat.
Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass oben noch so ein Kreis ist, der, wo quasi nichts ist, so eine Art Abdruck von einem Stern.
Aber meinst du den?
Ja, genau.
Ich glaube, das könnte sein. Also an der Stelle ist ja auch so ein Teil so ein bisschen nach hinten geknickt oder so. Vielleicht liegt das einfach nur am Licht oder so. Also
da ist eine Macke drin, so ein bisschen oder so eine, ja. Also ich glaube hier, es gibt eine Macke, die durch die Raubgräberhacke verursacht wurde. Die ist aber, glaube ich, hier in einem Vollmond. Ich glaube hier oben, wo du gesagt hast, das ist wie so ein Abdruck von einem Stern. Ich glaube, das ist schon ein Stern. Aber das müssen wir uns dann mal live im Museum anschauen. Ich glaube, da ist schon ein Stern, das sieht nur auf dem Bild so ein bisschen schwächer und nebliger aus, weil das Licht komisch einfällt. Ja, was könnte man denn jetzt mit dieser Scheibe anfangen?
Sich an die Wohnzimmerwand hängen? Also, ich meine, das ist vielleicht so ein nettes Bild vom Himmel, also so ein bisschen komisch.
Sehr schöner Wandschmuck.
Ja, genau. Mhm. Also, vielleicht.
Ich verstehe auch nicht, was daran so besonders sein soll. Man kann ja ganz viel Gold auf eine Platte hämmern. Das kann doch eigentlich jeder, oder?
Ja, ich glaube.
Ein geschickter Schmied kann das, genau.
Das Besondere ist daran, dass das eben schon früher, also vor einer ziemlich langen Zeit passiert ist. Und dass man durch diese Himmelsscheibe eben auch etwas über die früheren Kulturen oder so, die da gelebt haben, da rausfinden kann.
Wenn man sich vorstellt, das waren ja Leute, die in so kleinen Dörfchen oder einzeln für sich irgendwo gelebt haben und ein bisschen Ackerbau betrieben haben. Vielleicht hatten sie auch schon ein paar Tiere, haben sicher auch gejagt, gefischt.
Da fragt man sich, warum die so viel Aufwand für eine Scheibe betreiben mit, ich glaube, irgendwie Teilen aus irgendwie der Schweiz oder
Gold
aus den Alpen
aus England.
Und England
Kupfer
und so.
Aus den Alpen.
Ja.
Nur um sich das als Schmuck an die Wand zu hängen?
Genau, das ist vielleicht ein wenig seltsam.
Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, es gibt Leute, die denken, das ist vielleicht eine Zeitmaschine, ein Bauplan für ein geheimnisvolles Raumschiff oder es haben Außerirdische auf die Erde gebracht.
Das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Es klingt noch ein bisschen unwahrscheinlicher, als dass es nur
ja, also als war. Bauplan, also mit diesen also Sternen und Vollmond und so. Das.
Wie macht man das dann aus Gold? Das finde ich dann ja auch gut.
Aus Gold, ne? Besonders wertvoll, ja. Also, wenn man sich die Elemente der allerersten Phase der Himmelsscheibe anschaut, also der Vollmond, die Mondsichel und die Sterne, dann ist eine Interpretation, dass die Scheibe eine Erinnerung für diese bronzezeitlichen Bauern sein sollte, wann sie ihre Äcker bestellen sollen. Wenn nämlich im März der Mond in der Nähe der Plejaden am Himmel zu sehen war, dann war das kurz nach Neumond und er war nur eine schmale Sichel. Aber wenn der Mond im Oktober, also im Herbst, wieder in der Nähe der Plejaden stand, dann war es ein Vollmond. Und es könnte sein, dass die bronzezeitlichen Bauern diese Zeitpunkte auch aus der Himmelsbeobachtung geschlossen haben und dass sie zu diesen Zeitpunkten zum Beispiel ihren Acker gepflügt haben oder was gesät haben. Das ist jetzt so eine Möglichkeit. Allerdings gibt es auch Kritik an dieser Auffassung, denn eigentlich ist diese Regel viel zu einfach. Das konnten sich Menschen auch ohne die Himmelsscheibe merken. Man merkt ja, dass der Frühling kommt an vielen Dingen. Dass der Frühling kommt wie jetzt, ne? Also
ja.
Die Natur wird auch grün. Man merkt eigentlich, wenn es Frühling wird.
Davon muss man ja nicht irgendwie so eine krass kostbare Scheibe machen, die dann eh nicht jeder Bauer bei sich im Zimmer hängen hat. Also ich meine, die hängt ja auch nicht, keine Ahnung, auf dem Marktplatz oder so, die sich jeder immer anguckt. Also wahrscheinlich ist die mehr so an einem besonderen Platz, wo die Bauern nicht hinkommen. Also
ja, und man fragt sich auch so ein bisschen, man kann ja auch einfach so den Himmel angucken und sich, so schwierig ist das ja nicht, sich zu merken, dass wenn der Mond links von den Plejaden ist und ein Sichelmond ist und so, dass dann Frühling ist und da braucht man ja nicht unbedingt eine sehr wertvolle Scheibe für. Das kann man sich ja auch einfach auf irgendeinen Zettel schreiben.
Das wäre eine Möglichkeit, genau.
Und jetzt frage ich mich auch, was das Himmelsschiff dann da soll, diese Himmelsbahn.
Das fragt, kann man sich dann auch noch fragen.
Wobei das ja später dazugekommen ist. Vielleicht haben die dann, keine Ahnung, da noch so ein Dings hingemacht, um sich zu merken, wenn man
Schiff fahren
soll. Ja.
Genau.
Weil man irgendwas anderes macht. Also.
Vielleicht hat sich auch die Funktion der Scheibe im Laufe der Zeit geändert. Aber lass uns nochmal bei den ursprünglichen Elementen bleiben. Das Schiff, das kommt dann gleich noch, das ist nämlich auch wichtig. Es gab dann ja in der Tat Kritik an dieser Auffassung, es geht nur darum, den Frühling und den Herbst zu erkennen. Und zwar hat sich der Astronom Ralf Hansen diese Scheibe angeschaut und ihm fiel auf, dass die Mondsichel ungewöhnlich dick ist und plump. Wenn man den Sichelmond darstellt, dann zeigt man ihn häufig schmaler, weil er dann besonders schön ist, also sozusagen nur so 2 Tage nach Neumond. Aber diese dicke Sichel, die erscheint etwa 4,5 Tage nach Neumond. Und der Hansen war der Meinung, der Schmied hätte das doch eleganter darstellen können, wenn er einfach nur eine Mondsichel hätte symbolisieren wollen und hätte die schön schmal und elegant machen können. Das hätte er bestimmt auch hingekriegt, nachdem er bei den Sternen so lange geübt hat und schon so geschickt war im Aufbringen dieser Elemente. Möglicherweise wollte der Schmied gerade eine dicke Sichel zeigen, hat sich der Hansen gesagt. Und er hatte einen Hinweis gefunden in einem alten babylonischen Text. Nämlich gab es da eine Kalenderregel. In normalen Jahren ist der Mond bei der Begegnung mit den Plejaden im Frühjahr eine sehr dünne Sichel. Also so 1-2 Tage nach Neumond. Aber etwa in jedem dritten Jahr ist der Mond bei der Begegnung mit den Plejaden schon etwas dicker, nämlich ungefähr 4-5 Tage alt. Und dann, so sagte dieser alte babylonische Text, und genau das soll vielleicht die geheime Botschaft der Himmelsscheibe sein, genau dann, wenn in jedem dritten Jahr der Mond dicker ist, muss ein Schaltmonat eingeschoben werden.
Ah, das heißt,
was ist ein Schaltmonat?
Ich könnte mir vorstellen, dass die früher, ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte ja sein, dass die irgendwie nur nach Mondmonaten vielleicht gerechnet haben. Und dann hat man, also das Jahr, wie wir es kennen, das kommt dann ja nicht ganz hin. Dann hat man da irgendwie so ein paar Tage übrig und die werden immer mehr sozusagen mit jedem Jahr. Dann braucht man irgendwann noch einen Monat, der das sozusagen ausfüllt. Ich meine, wir haben ja auch Schaltjahre, aber da gibt es dann nur einen Tag. Das liegt daran, dass wir so eine krumme Jahreszahl haben, 365. Also.
Ja, wenn die dann zum Beispiel nur 350 Tage hatten oder so.
Ja, also genau, man muss zwischen dem Sonnenjahr und dem Mondjahr unterscheiden. Das ist ganz genau richtig. Die passen nämlich nicht ganz zusammen. Das Sonnenjahr, das ist ja die Zeit, die die Erde für einen Umlauf um die Sonne braucht. Und das ist eben ja festgelegt, 365 Tage sind das. Also nicht auf die Minute genau, aber 365 Tage. Ein Mondjahr dagegen, wenn man das jetzt in 12 Monate aufteilt, dann sind das 12 Monate und jeder Monat hat 29,5 Tage. Und wenn man jetzt 12 mal 29,5 rechnet, sind das nur 354 Tage. Also 11 Tage weniger als das Sonnenjahr.
Ja.
Jetzt könnte man sich sagen, wo ist das Problem?
Ja.
Das Problem, das taucht dann auf, wenn man die Monate benennt, also Monat 1, Monat 2, Monat 3 oder Januar, Februar, März, dann ist man mit dem Sonnenjahr noch nicht fertig, wenn man wieder mit dem Monat 1 anfangen muss. Ja. Könnte man sich ja auch sagen, okay, dann ist es halt so. Aber mit der Zeit, also im Verlauf einiger Jahre, verschieben sich dann Mondjahr und Sonnenjahr immer weiter gegeneinander, wie du gesagt hast. Und zum Beispiel wäre dann der Monat März irgendwann mal im Sonnenjahrsfrühling, aber nach einigen Jahren ist der März im Sommer oder im Herbst.
Ja.
Und das ist ein bisschen blöd, das bringt einen ja dann total durcheinander mit der Zeit.
Dann kann man sich zum Beispiel auch nicht merken, im März muss man die Sachen aussäen oder so. Also,
im März, der Bauer die Rösslein anspannt, dann muss der Bauer einmal im März säen und einmal im März ernten. Ne? Das bringt einen total durcheinander. Oder wenn man Feiertage festlegen will, wie Ostern, Weihnachten oder Erntedank. Ne? Ja. Feiertage, die fest in den Jahreszeitenlauf eigentlich eingebunden sind. Ist sehr, sehr unpraktisch. Und deshalb muss man, und das haben auch frühe Kulturen schon gemacht, von Zeit zu Zeit das Mondjahr und das Sonnenjahr wieder gerade rücken, zusammenpassend machen. Und deswegen schiebt man dann Schalttage oder einen ganzen Schaltmonat ein. Und das war diesen Babyloniern schon bekannt. Das war so ein alter Text in Keilschrift, den der Hansen da gelesen hatte. Das wurde etwa 1000 Jahre nach Entstehen der Himmelsscheibe in alten Texten festgehalten in Babylonien.
Vielleicht ist denen das schon früher aufgefallen und die konnten nicht schreiben und die haben das deshalb so eine schöne Scheibe für gebaut und dann...
Das wäre ziemlich sensationell, ne? Wenn diese astronomische Erkenntnis oder diese Schaltregel jetzt nicht aus den Hochkulturen ums Mittelmeer stammte, die zu der Zeit eigentlich schon viel weiter waren, sondern aus Mitteldeutschland, wo man bisher davon ausging, dass da eigentlich kulturell noch nicht viel los war. So weit würde man auch nicht gehen mit der Interpretation. Man würde schon davon ausgehen, dass diese Schaltregel auch zur Zeit der Himmelsscheibe schon in anderen Kulturkreisen bekannt war. Nur die schriftliche Dokumentation hat man aus einer späteren Zeit eben gefunden. Ja, das ist jetzt die Frage, konnte es wirklich sein, dass die bronzezeitlichen Menschen in Mitteldeutschland schon so früh von dieser Schaltregel wussten? Man kann sich, ja, wie gesagt, schwer vorstellen, dass die Schaltregel hier von den bronzezeitlichen Mitteleuropäern selbst gefunden wurde, denn dafür hätten sie lange Zeit, das heißt über mehrere Jahrzehnte, den Mond und die Sterne beobachten müssen. Vielleicht haben sie das getan, aber sie hatten keine Schrift. Es gibt, soweit man weiß, es gibt keinerlei schriftliche Aufzeichnungen aus der Zeit. Und wie möchte man genaue astronomische Beobachtungen über Jahrzehnte dokumentieren, ohne jegliches Schriftsystem?
Ja, das ist schwierig.
Genau, deshalb ist es wahrscheinlicher, dass dieses Wissen dieser Schaltregel aus dem Ausland kam und sozusagen importiert wurde.
Ich meine, also wenn die irgendwie Handelswege nach England und in die Alpen und so hatten, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass denen irgendwer Schlaues, keine Ahnung, vom Mittelmeer oder so, da mal von erzählt hat oder sonst irgendeine Kultur, die das wusste oder so und dass die dann sich das einfach nur so selber aufgezeichnet haben, so für sich.
Ganz genau. Das wäre eine mögliche Interpretation, von der man heute durchaus ausgeht. Denn genau, dass Materialien importiert wurden, wissen wir schon. Warum nicht auch das Wissen? Jetzt haben wir ausführlich über den Vollmond, die Mondsichel und die Sterne gesprochen. Und jetzt nehmen wir uns mal die seitlichen Bögen vor, von denen der eine leider verloren gegangen ist. Da fragt man sich ja, was ist das? Sind da noch mehr Monde? Ist es nur ein Bilderrahmen? Was könnte das sein? Dazu hatte der Astronom Wolfert Schlosser eine Idee. Und zwar sagte er, diese Goldbögen könnten Horizontbögen sein. Das bedeutet, wenn man die Scheibe auf den Boden legt, dann zeigt der rechte Bogen den Bereich an am Horizont, an dem die Sonne im Lauf des Jahres aufgeht. Und der linke Bogen zeigt den Bereich an, an dem sie im Laufe des Jahres untergeht.
Ja.
Also bei uns ist die Sonne, die steht jetzt da drüben, die ist heute Morgen da aufgegangen, so im Osten. Im Hochsommer geht sie noch etwas weiter im Osten auf Und im Winter geht sie etwas weiter im Südosten auf und da hinten im Westen geht sie nachher unter. Und dieser ganze Bereich im Osten zwischen ja, Nordosten und Südosten ist der Bereich, wo wir im Laufe des Jahres den Sonnenaufgang sehen können.
Ja.
Im Sommer etwas weiter nach Norden, im Winter etwas weiter nach Süden. Aber es ist so ein Bereich, den man durch so einen Bogen kennzeichnen könnte. Und das Gleiche auf der anderen Seite zum Untergehen.
Ja, das würde ich eine super Idee nennen. Also ich meine, das passt ja. Also wozu braucht man sonst so Bögen?
Was soll man sonst ja. damit machen? Ne? Jetzt ist es so, dass man, wenn man in Italien wohnt, andere Bögen hätte. Nämlich kürzere.
Dann kann man damit ja den genauen Standort sozusagen zeigen. Also vielleicht nicht genau, aber so ziemlich, also so ungefähr den Punkt zeigen, wo die Himmelsscheibe so gebaut oder benutzt wurde.
Das ist exakt eine Überlegung, genau. Also je weiter man im Norden ist, desto größer ist der Unterschied der Punkte oder der Unterschied in der Tages- und Nachtlänge im Laufe des Jahres und deswegen auch der Unterschied in der Länge der Horizontbögen. Das heißt, ganz genau, wenn man die Bögen ausmisst, kann man vielleicht sagen, wie weit nördlich oder südlich der Ort liegt, zu dem die Scheibe genau passt. Also das Auf- und Untergehen der Sonne genau beschreibt. Wie weit östlich und westlich die Scheibe benutzt wurde, kann man damit leider nicht sagen.
Ja.
Aber immerhin ergab sich für die Himmelsscheibe eine Lage etwa 70 Kilometer nördlich des Mittelbergs, wo die Scheibe gefunden wurde. Also nicht ganz am Fundort, aber auch nicht allzu weit davon weg. Also nicht Island oder
ja.
so, ne? Durchaus passend. Vielleicht hat man die Scheibe auch zeitweise benutzt, um zum Beispiel die Zeitpunkte der Sonnenwenden zu bestimmen oder einfach auch nur diesen Lauf der Sonne im Jahr plastisch zu machen. Das ist unklar. Jetzt haben wir noch ein weiteres Element auf der Scheibe.
Diese Barke da unten.
Wo ich schon Barke gesagt habe, genau. Wisst ihr, was eine Barke ist?
Nee.
Ich meine, das wäre so ein Schiff oder so?
Ja, so ein Bötchen vielleicht. Also eher nicht so ein richtiges Schiff, sondern...
Kein Dampfschiff oder so, sondern...
Genau.
Genau. Ein Schiff oder ein Bötchen, ne? Guck mal, das kann man auch durchaus sich vorstellen, dass das ja. so ein Bötchen ist. Aber was macht es da?
Ja.
Das kann ja schlecht auf dem Meer fahren, weil es ja im Himmel ist. Das macht ja irgendwie Sinn.
Man kannte zum Glück so ähnliche Darstellungen einer solchen Himmelsbarke schon aus der Bronzezeit, aus Griechenland und auch aus Skandinavien, also aus einem ganz großen Bereich. Diese Himmelsbarke symbolisierte wohl die allnächtliche Überfahrt der Sonne in einem Schiff übers Meer. Denn wenn man zum Beispiel in Griechenland am Meer wohnt oder auch in Skandinavien und man sieht die Sonne morgens im Osten aus dem Meer klettern, über den Himmel laufen und im Westen abends wieder verschwinden und am nächsten Morgen kommt die wieder aus Osten.
Genau, da fragt man sich dann, wie ist die Sonne von Westen nach Osten gekommen?
Über den Himmel ja wohl nicht, denn das hätte man ja gemerkt, dann wäre es ja hell gewesen. Da war so eine Überlegung, natürlich ne, sehr mystifiziert, dass da die Sonne nachts von jemandem auf einem Schiff wieder zurückgerudert wird, damit sie wieder aufgehen kann im Osten.
Vielleicht vom Mond. Ach nee, der Mond muss ja im Himmel sein.
Den konnte man ja
vielleicht nicht von den ganzen Monden, die gerade nicht am Himmel sind, diese ganzen Halb- und Sichelmonde.
Ja. Oder von irgendeinem Gott, der dafür zuständig war.
Ja.
Oder einem himmlischen Helfer. Genau.
Da gab es bestimmt auch verschiedene Vorstellungen, wie genau das passiert ist.
Aber diese Vorstellungen sind jetzt schon sehr in Richtung Religion oder Mystik, ne?
Ja.
Das hat jetzt nicht mehr viel mit Astronomie und Kalender und Schaltregel und Ernten zu
da
tun.
Da fragt man sich, was das da soll. So eine, sehr, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die schon wussten, Also, dass nicht alle griechischen Wissenschaftler da so dran geglaubt haben, also wenn die schon so krasse andere Erkenntnisse gewonnen haben, also was dann da so ein mystisches, religiöses Bötchen auf so einer Scheibe voll Wissenschaft soll.
Ja, das ist erstaunlich, ja. Ne, dass das beides auf der gleichen Scheibe erscheint. Einerseits so eine mathematische Schaltregel, die anhand von astronomischen Beobachtungen gefunden wurde, und auf der anderen Seite so eine Himmelsmärchengeschichte.
Aber wir wissen ja, dass das zu einer anderen Zeit draufkam. Das heißt, es könnte auch sein, dass es von den... Vielleicht waren das andere Leute, die das dann in die Hand bekamen, die auch nicht genau wussten, was das für eine Scheibe war und die es dann eben anders benutzt haben.
Das ist genau das, was man sich heute denkt.
Oder ich weiß ja nicht, wie groß so der Zeitraum ist, aber ich meine, es könnte ja schon...
wenige hundert Jahre.
Ja, genau, aber ich meine, da kann natürlich auch schon was passieren oder so. Ich meine, es könnte ja sein, dass irgendeine andere Kultur die Scheibe geklaut hat oder so und die waren alle ganz dumm und haben dann stattdessen da so ihr Bildchen draufgeklebt und haben das mehr so als, ja, vielleicht irgendwie als besondere Kostbarkeit oder irgendwie sowas benutzt und halt nicht so durch wegen dem mathematischen Zweck dahinter.
Genau, es könnte auch sein, dass die Scheibe gar nicht geklaut wurde, sondern vererbt wurde und in der gleichen Herrscherdynastie vererbt wurde oder weitergegeben wurde, aber im Laufe der Generationen sich die gesellschaftliche Anschauung irgendwie gewandelt hat oder die politischen Bedingungen, die es in diesem Reich gab. Mhm. Vielleicht war zu einer Zeit, wo das Reich florierte und stark in der Entwicklung war, diese mathematische Schaltregel sehr bedeutsam.
Und später war dann der Herrscher irgendwie sehr religiös und wollte nichts von Wissenschaft wissen, sondern hat da lieber sein Bildchen drauf gemacht. Oder also.
Oder er war darauf angewiesen, die Scheibe als Machtsymbol zu benutzen,
ja.
weil alles nicht mehr ganz so stabil war. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, an irgendeinem Punkt ist die Scheibe vergraben worden.
Ja, und es muss ja irgendwann also sozusagen passiert sein, dass da irgendwas so ein bisschen untergegangen ist, weil wenn da irgendwie jetzt wenn da so über einen sehr langen Zeitraum so eine wirkliche Hochkultur gewesen wäre, dann hätte man da heute ja auch mehr so Informationen drüber. Aber wenn die vielleicht schon, vor 3000 Jahren oder so kaputt gegangen ist, dann würden wir da ja heutzutage auch nicht so viel drüber mehr wissen. Also
es wäre zumindest nicht erstaunlich, dass wir erstmal noch nicht so viel wissen.
Genau, besonders wenn die keine Schrift hatten.
Genau. Also an dem Punkt bleiben jetzt eigentlich noch jede Menge Fragen übrig. Wir haben jetzt von unseren anfänglichen Fragen einige beantwortet. Was ist auf der Scheibe? Wozu könnte sie gedient haben? Aber wir haben noch eine Menge Fragen unbeantwortet. Vor allem, wem gehörte die Scheibe und warum wurde sie vergraben? Und mögliche Antworten auf diese Frage heben wir uns auf für die nächste Episode. Die Himmelsscheibe hatte eine gewaltige Wirkung in der Archäologie, weil sie das Bild ziemlich durcheinander rüttelte, was man von dem bronzezeitlichen Mitteldeutschland oder Mitteleuropa hatte. Und infolgedessen wurde auch deutlich mehr in der Richtung geforscht. Und man hat hier und da nochmal gegraben und einige schöne Dinge zutage gefördert, die ja das Bild, was man von dieser Kultur, was das genau für eine Kultur ist, das besprechen wir dann nächstes Mal, das Bild, das man von dieser Kultur hatte, deutlich reicher und interessanter gemacht hat.
Klar, wenn man gar nicht glaubt, dass sie besonders waren, sondern einfach nur Bauern wie so alle oder so, dann würde man sich ja auch nicht die Mühe machen, da alles durchzugraben und da sehr viel drüber nachzudenken. Wenn man erstmal so einen Anstoß hat, dann...
Genau, und die Himmelsscheibe, die war so ein Anstoß. Ja, an der Stelle werden wir nächstes Mal noch ein bisschen weiter forschen. Und für heute sagen wir erstmal Tschüss.
Tschüss.